dir für deine Gegenwart, dass wir wissen, dass du heute Morgen auch in diesem Gottesdienst in unserem Leben gegenwärtig bist. Danke für dein Reden zu uns, dass wir von dir wirklich von ganzem Herzen erbitten. Wir können unser eigenes Herz nicht berühren, aber danke, dass du das kannst und dass wir uns darüber freuen dürfen. Amen. Ja, es geht heute Morgen um die Frage, wie erlebe ich Gott in meinem Alltag? Wir reden viel über Gott, aber wie erleben wir ihn in unserem Alltag? Wie erleben wir vor allen Dingen seine Kraft? Und eine Antwort auf diese Frage gibt uns unser Predigttext. Wir werden ab heute wieder im Markus-Evangelium unterwegs sein. Ihr erinnert euch, dass wir ja mal im Markus-Evangelium schon unterwegs waren und wir werden dort beginnen, wo wir bei unserer ersten Staffel aufgehört haben, nämlich in Markus 9. Wir haben das ja damals im Blick auf das Markus-Theater gemacht und Joel, wirst du noch was ansagen darüber? Genau, dann könnt ihr das schon mal im Hinterkopf haben und wir werden deswegen auch wieder ins Markus-Evangelium einsteigen, Markus 9. Die ersten 32 Verse sind mein Auftrag. Ich habe alle Verse überschrieben mit dem Satz, erlebe Gottes Kraft. Also das gilt zunächst mal für alle Verse, aber ich werde die Verse abschnittsweise lesen und dann entsprechend was dazu sagen. Und ich beginne mit den ersten 8 Versen, die ihr auch dort hinter mir schon seht. Dort steht, und er sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, es sind einige von denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes in Kraft haben kommen sehen. Und nach 6 Tagen nimmt Jesus Petrus und Jakobus und Johannes mit und führt sie für sich allein auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen umgestaltet und seine Kleider wurden glänzend, sehr weiß, so wie kein Walker auf der Erde weiß machen kann. Und es erschien ihnen Elia mit Mose und sie unterredeten sich mit Jesus. Und Petrus begann und sagte zu Jesus, Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. Und wir wollen 3 Hütten machen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Und er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren voller Furcht. Und es kam eine Wolke, die sie überschattete und eine Stimme kam aus der Wolke, dieser ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Und plötzlich, als sie sich umblickten, sahen sie niemand mehr bei sich, außer Jesus allein. Also unser Vers beginnt hier mit der Feststellung, das Reich Gottes wird in Kraft kommen. Und wenn hier vom Reich Gottes die Rede ist, dann geht es ja nicht um ein geografisches Reich. Es geht ja nicht um ein Schild, das dort steht. Achtung, Sie verlassen die Bundesrepublik Deutschland und jetzt kommen Sie in Gottes Reich oder so. Es geht hier um Zugehörigkeit. Es geht darum, ein Bürger dieses Reiches zu sein, auch wenn es auf dieser Erde natürlich noch kein Staatsgebiet gibt. Also es gibt keine Destination, in die du fliegen kannst, wo du sagen kannst, das ist jetzt Gottes Reich. Paulus sagt einmal in Philipper 3, unser Bürgerrecht, unser Pass, den wir haben, der kommt vom Himmel oder der ist im Himmel, von woher wir auch Jesus Christus als Retter erwarten. Und deswegen sagt Paulus ja hier, Jesus wird dieses Reich gründen, dann, wenn er wiederkommt. Und heute ist dieses Reich unsichtbar. Fast, muss man dazu sagen, denn ich bekomme eine Ahnung von dem, wie Gott sich Reich Gottes vorstellt, wenn ich auf dieser Erde Gemeinde Gottes kennenlerne. Also wenn ich in einer Gemeinde unterwegs bin. Gemeinde ist sozusagen der Testlauf, die Pilotphase für das Reich Gottes. Denn auch an meinem Leben soll ja sichtbar werden, ich stehe unter Gottes Herrschaft. Das heißt es eigentlich, in Gottes Reich zu leben. Ich stehe unter seiner Herrschaft. Und jetzt sagt Jesus in unserem Text hier zu seinen Jüngern, einige von euch werden den Tod nicht schmecken. Also sie werden nicht sterben, bis sie das Reich Gottes in Kraft haben kommen sehen. Und wenn man solche Verse liest, dann sagt man, was meint Jesus jetzt damit? Wie leben denn die Zuhörer so lange, dass sie schlussendlich doch dieses Schild sehen, sie betreten jetzt Gottes Reich? Also da müsst ihr schon sehr alt werden. Dieser Vers 1 wird sehr oft auf das Wiederkommen des Herrn Jesus ausgelegt. Also wenn Jesus wiederkommt, dann werden wir das Reich Gottes in seiner Kraft und in seiner Schönheit sehen. Und es wird ja auch so sein, die Offenbarung redet da auch sehr ausführlich darüber. Aber vom Zusammenhang her ist es eigentlich logischer, Jesus kündigt hier schon mal an, Johannes, Jakobus und Petrus werden in 6 Tagen, denn darum geht es hier ja, auf dem Berg der Verklärung schon mal sozusagen ein Reich Gottes Erlebnis haben. Sie werden es schon mal sehen. Sie werden eine Ahnung davon bekommen, welch eine zentrale Rolle der Herr Jesus in diesem Reich Gottes spielt und wie diese Erde sich verändern wird, wenn Gott regiert. Und da nimmt Jesus seine Jünger mit auf einen Berg. Der ist nach den Aussagen unserer Lieder natürlich der Berg Tabor. Warum? Weil unsere Lieder davon reden, auf Tabors Höhen sind wir unterwegs. Ihr habt aber in diesem Text gelesen, dass Markus betont, dieser Berg war, und er setzt dieses Wort nochmal extra da rein, er war ein hoher Berg. Das ist der Tabor nicht. Der Tabor ist noch nicht mal halb so hoch wie der Feldberg. Und wenn ihr den Zusammenhang lest, dann merkt ihr, Jesus war in Caesarea Philippi. Caesarea Philippi ist ganz nah an dem höchsten Berg Israels, an dem Hermon. Und der ist mit 2800 Meter wirklich hoch. Also wenn du denkst, dass der Ölberg ja auch Berg heißt. Ja? Also es ist genau so, wie Markus es schreibt. Es ist ein hoher Berg. Das heißt, der Berg der Verklärung kann gut der Hermon sein. Das wirst du nicht mehr ändern, weil das einfach in unseren Köpfen drin ist, aber vielleicht denkst du mal drüber nach. Ist auf jeden Fall nicht heilsentscheidend. Auf jeden Fall steigt der Herr Jesus mit seinen Jüngern auf diesen Berg und wir erleben Gottes Kraft, indem wir mit ihnen zusammen, mittels dieses Textes, auf den Herrn Jesus schauen. So habe ich ja diese ersten 8 Verse überschrieben. Ihr konntet die Überschrift jetzt schon lange hinter mir lesen. Erlebe Gottes Kraft, indem du auf Jesus schaust. Das ist die Quelle. Erlebe Gottes Kraft, indem du auf Jesus schaust. Denn diese 3 Jünger, die sehen hier ja etwas Atemberaubendes. Sie sehen, wer Jesus wirklich ist. Sie begreifen, Jesus ist nicht dieser Mensch, mit dem wir die ganze Zeit unterwegs gewesen sind, sondern Jesus ist Gott. Er verändert sich hier vor ihren Augen. Er steht dort mit übernatürlich strahlenden Kleidern. Und bei solchen Szenen wird uns bewusst, weißt du, die unsichtbare Welt, die fängt nicht erst in der Ewigkeit an. Manchmal denken wir das, okay, und dann fängt die Ewigkeit an und dann bin ich da. Die unsichtbare Welt, die gibt's heute. Du kannst sie nur nicht sehen. Deswegen heißt es unsichtbar. In 2. Könige 6, da betet der Elisa mal, Herr, öffne seine Augen, damit er sieht, die, die bei uns sind, die sind viel mehr als die, die bei den anderen sind. Aber das hat er nicht gesehen, der Diener, und deswegen betet der Elisa. Er sagt, öffne ihm die Augen für diese unsichtbare Welt. Wenn ich die Möglichkeit hätte, in diese unsichtbare Welt Gottes hineinzuschauen, dann entdeckte ich die Möglichkeiten, die Gott hat. Das motiviert mich doch, Herausforderungen anzunehmen. Wenn ich mich damit beschäftige, wer Jesus ist, das wird dann mein Denken und es wird auch mein Glauben prägen. Er ist der auferstandene Herr, der dem Tod wirklich die Macht genommen hat. Er ist der Herr, er sagt es selber, dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und gleichzeitig doch auch der gute Hirte, der mich nach Hause bringt, dem ich nachfolgen darf. Und dieser Blick auf Jesus, der soll den Jüngern helfen, auch in schweren Zeiten, die auf sie zukommen, diese schweren Zeiten auch zu überstehen. Es ist klar, ich kann meine Begeisterung für den Herrn Jesus natürlich nicht machen. Aber ich darf doch beten. Ich darf sagen, Herr Jesus, schenk mir das, dass ich begeistert bin von dir. Und wenn ich begeistert bin von ihm, dann werde ich automatisch von ihm reden. Dann werde ich mit ihm rechnen. Dann wird es mir immer einfacher sein, auf dieser Eisfläche des Glaubens irgendwie vorwärts zu gehen. Wir müssen uns nicht mit diesen marginalen Dingen beschäftigen, auch wenn sie wichtig sind, sondern mit Jesus, sehr zentral. Und darum geht es hier in Markus 9. Aber nicht nur um Jesus, hier stehen Elia und Mose. Als ich das las, habe ich gedacht, vielleicht sind das so die zwei Zeugen aus Offenbarung 11. Das scheint mir sehr ähnlich zu sein. Der Herr Jesus, der wird ja in kurzer Zeit auch für diese beiden die Grundlage ihrer Erlösung schaffen. Vielleicht haben sie darüber geredet, es ist uns nicht überliefert. Was ich hier spannend finde, die Jünger wissen sofort, das ist Elia und Mose. Woher wissen sie das? Da haben sie ein Foto gesehen, Film gesehen, sagen, klar, habe ich schon gesehen, Promi, weiß Bescheid. Also ich glaube, wir werden uns kennen. Es braucht im Himmel keine Namenslisten. Ja, und der Petrus beginnt dann, wer denn sonst, und sagt, ja, hier wollen wir bleiben, lass uns drei Hütten bauen. Und man hat den Eindruck, Petrus redet nur, damit was gesagt ist. Also es ist hier relativ still. Warum habe ich den Eindruck? Weil es hier im Text steht. Es heißt, er wusste nicht, was er sagen sollte. Ja? Und vielleicht dachte er sich, ehe niemand was sagt, bringe ich doch mal die Hütten ins Gespräch. Wir lesen, die Jünger waren hier von Furcht gepackt, als sie mitbekommen haben, wer Jesus wirklich ist. Sie waren auf diesem Berg konfrontiert mit seiner Herrlichkeit. Sie waren konfrontiert mit seiner Macht und sie ahnen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, das ist nur das Vorprogramm. Sie dachten, das ist schon hier das Ende, das Finale. Nein, es ist nur das Vorprogramm, denn plötzlich stehen sie in einer Wolke. Und sie hören hier, so sagt es der Text, eine Stimme. Sie hören Gottes Stimme. Und Gott sagt, das ist mein geliebter Sohn. Ihn hört. Der Vater bestätigt also genauso wie an der Taufe den Sohn. Gott selbst sagt, Jesus ist mein Sohn. Und auf ihn sollt ihr hören. Und er sagt nicht nur, Jesus ist mein Sohn, sondern er sagt, er ist mein geliebter Sohn. Es ist interessant, dass Gott das betont. Das ist nicht typisch deutsch. Und das ist auch nicht typisch für deutsche Väter. Aber Gott, es ist ganz wichtig zu betonen, du bist mein geliebtes Kind. Und das sollten wir uns als Väter oder als Eltern merken und unseren Kindern auch immer wieder sagen. Und Gott sagt das zu mir. In Epheser 5, Vers 1 steht wörtlich, du bist mein geliebtes Kind. Wenn ich das kapiere, dann muss ich meine Identität nicht irgendwo anders suchen. Denn Gott sagt zu mir, genauso wie zu seinem Sohn, du bist mein geliebtes Kind. Mensch, mehr geht doch überhaupt gar nicht. Die Jünger erleben also auf diesem Berg das, was das Volk Israel am Sinai erlebt hat. Sie hören Gottes Stimme akustisch. Gott war da, sie haben ihn gehört. Aber dadurch erfahren sie nicht mehr über den Weg Gottes mit ihrem Leben. Das ist ja das, was uns interessiert. Ja, also wenn wir Gott hören, Herr, was ist meine Zukunft? Wohin willst du mich führen? Darum geht es hier gar nicht. Es geht um Jesus. Gott macht deutlich, wer Jesus ist. Wenn ich geistlich wachsen will, ist der Weg immer dazu, dass ich mehr über Jesus erfahre. Geistlich zu wachsen heißt, eine tiefere Beziehung zu Jesus zu bekommen. Und dazu muss ich ihn tiefer kennenlernen. Und das kann ich, indem ich sein Wort lese, indem ich über Jesus nachdenke, indem ich mit ihm rede und indem ich Ausschau danach halte, wo entdecke ich sein Handeln, seine Hand in meinem Alltag. Und es ist wichtig, dass ich solche Momente habe, wo mir klar wird, wer Jesus ist und zu welchem Ziel ich mit ihm unterwegs bin. Und deshalb nimm dir immer wieder mal Zeit, über den Himmel nachzudenken, über Jesus nachzudenken. Das brauchst du. um nicht müde zu werden, den Kopf nicht hängen zu lassen, um das Ziel im Auge zu behalten. Den Jüngern bleibt am Ende dieses Tages aber leider nicht mehr als die Erinnerung. Man würde da wahrscheinlich tagelang gerne bleiben. Im nächsten Moment sind alle weg. Die Wolke, Mose, Elia, Jesus ist allein mit seinen Jüngern. So haben wir es ja gelesen, dass sie allein mit Jesus waren. Der Alltag hat sie wieder. Und diesen Alltag habe ich mit dem Satz überschrieben: Erlebe Gottes Kraft, indem du schwere Wege annimmst. Und dazu möchte ich weiterlesen von Vers 9 bis 13 und dann 30 bis 32. Und als sie von dem Berg herabstiegen, gebot er ihnen, dass sie niemand erzählen sollten, was sie gesehen hatten, ehe nicht der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden sei. Und sie hielten das Wort fest und besprachen sich untereinander: Was ist das? Aus den Toten auferstehen. Und sie fragten ihn und sprachen: Warum sagen die Schriftgelehrten, dass Elia zuerst kommen müsse? Er aber sprach zu ihnen: Elia kommt zwar zuerst und stellt alle Dinge wieder her. Und wie steht über den Sohn des Menschen geschrieben? Dass er vieles leiden und verachtet werden soll. Aber ich sag euch, auch Elia ist gekommen und sie haben ihm getan, was sie wollten, so wie über ihn geschrieben steht. Vers 30. Und sie gingen von dort weg und zogen durch Galiläa, und er wollte nicht, dass es jemand erfuhr. Und er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen: Der Sohn des Menschen wird überliefert in der Menschenhände, und sie werden ihn töten, und nachdem er getötet worden ist, wird er nach 3 Tagen auferstehen. Aber sie verstanden die Rede nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Also der Herr Jesus kündigt hier seinen Jüngern an: Mein Weg führt ans Kreuz. Die Menschen werden mich töten, aber ich werde auferstehen. Und wir haben es auch gelesen, die Jünger verstehen gar nicht, was der Herr Jesus hier sagt. Sie können es gar nicht einordnen. Sie wissen nur, dieser Messias, ja, er wird kommen, aber bevor er kommt, da kommt dann der Elia. Den hatten sie ja gerade gesehen, vor ein paar Minuten. Ja, kommt denn dieser Elia wieder zurück auf diese Erde? Das war ihre Frage. Und später haben sie das erst verstanden, dass Gottes Vorhersage, der Elia wird kommen, eigentlich nicht den wirklichen Elia betrifft, sondern einen Mann, der in der Kraft des Elia kommt. Und das war eben Johannes der Täufer, der die Ankunft des Herrn Jesus dann vorbereitet hat. Das ist die heilsgeschichtliche Bedeutung dieser Aussage. Aber die seelsorgerliche Bedeutung dieser Aussage, die ist mindestens genauso wichtig. Gott erspart es seinen geliebten Kindern, da waren wir eben, nicht, auf schwere Wege gehen zu müssen. Der Jesus sagt hier: Ich werde getötet werden. Damit geht es ihm ganz genauso wie seinen Nachfolgern, die ausgegrenzt werden, ungerecht behandelt werden, verleumdet und getötet werden. Bis heute, heute an diesem Tag. Und Gott greift nicht ein. Er schaut zu. Die Bibel verspricht mir als Christ kein leichtes Leben. Sie verspricht mir eine sichere Ankunft, das ja. Aber kein leichtes Leben. Wenn ich Gottes Kraft erleben will, dann ist es besser, ich rechne auch mit schweren Wegen. Und ich lerne es, diese schweren Wege anzunehmen. Mich hat es in den letzten Tagen beeindruckt, dass das Gebet des Herrn Jesus, dass er ein paar Verse weiter betet, in Johannes 14, Vers 36, das beginnt damit, ist nur ein Vers, ja, aber es beginnt damit: Vater, alles ist dir möglich. Davon war Jesus überzeugt. Dieses tiefe Grundvertrauen, das wünsche ich mir auch. Und wenn ich dieses Grundvertrauen habe, dann weiß ich, ich bin keinem blinden Schicksal ausgeliefert, sondern mein Leben ist in Gottes Hand. Und alles, was mir begegnet, das musste an meinem Vater im Himmel vorbei. Und trotzdem betet der Herr Jesus dann in Markus 14 weiter: Nimm diesen Kelch des Leidens von mir weg. Also Vater, alles ist möglich, nimm diesen Kelch des Leidens von mir weg. Ich stürme als Christ nicht mit offenen Armen dem Leid entgegen und sage: Super, ich habe dich gesucht und ich umarme dich. Aber ich weiche diesem Leiden auch nicht aus. Weil der Jesus auch diesen dritten Teil des Verses dann betet: Auch wenn es mir brutal schwerfällt, diesen Vers zu beten. Da sagt er doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Das sind drei entscheidende Aussagen in nur einem Vers. Sehr, sehr komprimiert. Und letztendlich sagt dieser Vers auch aus, was wir hier gelesen haben, Gottes Wille soll in meinem Leben geschehen. Ich will bereit sein, seine Wege in meinem Leben anzunehmen. Ich will das tun, was Gott in meinem Leben tun möchte und was ihn ehrt. So ist der Jesus mit Leid umgegangen und er hat Leid als Möglichkeit gesehen, Gottes Kraft, unser Thema heute Morgen, ja, Gottes Kraft zu erleben. Gerade wenn ich nicht mehr kann, dann wird deutlich, das ist Gottes Kraft. Also wenn ich für einen 100-Meter-Lauf 30 Sekunden brauche, dann würde man sagen, ja, das ist der Thomas. Aber wenn ich 10 Sekunden brauche, dann würde man mich zum Doping-Test schicken. Man würde schauen, ob ich die Schuhe von Usain Bolt anhabe. Oder man würde begreifen, es ist die Kraft eines anderen. Das ist eigentlich nicht, was er selber schaffen kann. Und diese Kraft wird auch in meinem Leben, wird an der Gemeinde Jesu deutlich, die eine leidende Gemeinde ist. Petrus erinnert da in seinem Brief daran und sagt, wir folgen dem Mann nach, der für uns gelitten hat. Auf ihn sollen wir schauen. Und deshalb stell dich auf Schwierigkeiten ein, vor allen Dingen auf solche Schwierigkeiten, die du bekommst, weil du Christ bist. Aber gerade diese Schwierigkeiten in deinem Leben will Gott benutzen, um seine Kraft sichtbar zu machen. Das ist die andere Seite. Vielleicht hilft es dir auch, die Schwierigkeiten, in denen du zurzeit steckst, mal von dieser Seite und dieser Perspektive anzuschauen. Gott mutet dir schwere Wege zu, weil er dir zeigen will, wie stark du gerade in diesen leidvollen Situationen seine Kraft erleben kannst. Mir fällt auf, wenn ich Christen begegne, die etwas ausstrahlen von Gottes Freude und dann mal nachbohre in ihrem Leben, dass es sehr oft Parts gab in ihrem Leben, wo es richtig schwer war und wo sie Gottes Kraft erlebt haben. Es muss nicht immer so sein. Es gibt genug Christen, die in der Sackgasse der Bitterkeit enden und die nur noch bitter sind. Aber es gibt zum Glück viele Christen, die da Gottes Kraft erlebt haben. Das trägt sie durch, dann auch weiter in ihrem Leben. Ich habe vor kurzem einen Pastor aus Kiew gehört, auf YouTube. Ja? Er sagte, die Leute hier fragen, wo ist Gott in diesem Krieg? Und das ist keine leichte Frage, wenn du in der Situation stehst. Und wenn man so eine Frage hört und weiß, er wird ja darauf antworten, dann legt man sich natürlich seine Antwort schon mal zurecht. Jedenfalls bei mir ist es so. Ich habe gedacht, okay, was wird er jetzt sagen? Wahrscheinlich wird er sagen, was hier in der Ukraine los ist, was hier passiert. Das zeigt nur, was passiert, wenn Gott seine bewahrende Hand wegzieht und dann die Menschen aufeinander loslässt. Dann sehe ich, was passiert. Also sehe ich, wo Gott ist, wo er immer noch seine Hand drüber hält und wo er Menschen bewahrt und wo er ihnen hilft. Meine Antwort auf diese Frage. Er hat eine ganz andere Antwort gegeben. Wäre ich gar nicht drauf gekommen. Er hat auf die Frage, wo ist Gott? Wir haben es hier mit Leid zu tun. Geantwortet, Gott ist in denen, die ihm nachfolgen. Das war seine Antwort. Er sagt, wenn Menschen sehen wollen, wo Gott ist, dann sollen sie die Christen anschauen. Und da entdecken sie hoffentlich diesen lebendigen Gott. Wie er ihnen zum Beispiel im Leid hilft. Die Gemeinde hat einen Brunnen, das heißt, sie teilt ihrer Nachbarschaft Wasser aus, die haben noch irgendwelche Lebensmittelvorräte, das kochen sie dann und dann kommen Leute und essen dort und er sagt, da tauchen Leute in unserem Gottesdienst auf, die sind vorher nie gekommen, die haben versucht zu erreichen, ging gar nicht. Gott erreicht Menschen durch leidvolle Situationen und er motiviert seine Kinder, anderen in dem Leid zu helfen. So ein bisschen das Thema, das wir auch hier in Markus 9 sehen. Gerade da wird Gottes Kraft sichtbar. Wenn einer die Lasten des anderen trägt und eben auch so das Gesetz des Herrn erfüllt, also seine Liebe denen zeigt, die Jesus noch nicht kennen. Aber die Kraft habe ich nicht aus mir selbst. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich erlebe also Gottes Kraft, indem ich schwere Wege annehme. Gott stapelt seine Kraft nicht in meine Lebensvitrine. Dass Leute davor stehen und sagen, boah, schön, kennt das vielleicht von früher, ja. Da gibt es dann irgendwelche Sachen, die kann man angucken, aber die darf man nicht anfassen, mit denen darf man nichts machen, nützen mir eigentlich nichts. Gott möchte seine Kraft in meinen Alltag bringen. Und so ist es auch in unserem Text. Nachdem die Jünger auf dem Berg der Verklärung die Gegenwart des Herrn Jesus erlebt haben, sie haben aufgetankt in seiner Gegenwart und Jesus hat unterstrichen, diese Kraft Gottes, die wirst du gerade im Leiden erleben, dann kommt der Praxistest. Ich habe dann die folgenden Verse überschrieben mit Erlebe Gottes Kraft, indem du den Bösen überwindest. Erlebe Gottes Kraft, indem du den Bösen überwindest. Und ich lese ab Vers 14. Und als sie zu den übrigen Jüngern kamen, sahen sie eine große Volksmenge um sie her und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die ganze Volksmenge ihn sah, erstaunte sie sehr und sie liefen herbei und begrüßten ihn. Und er fragte sie, worüber streitet ihr mit ihnen? Und einer aus der Volksmenge antwortete ihm, Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der einen stummen Geist hat und wo er ihn auch ergreift, zerrt er ihn zu Boden und er schäumt und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich sagte deinen Jüngern, dass sie ihn austreiben möchten und sie konnten es nicht. Aber er antwortet ihnen und spricht, ungläubiges Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein, bis wann soll ich euch ertragen? Bringt ihn zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und als der Geist ihn sah, zerrte er ihn sogleich und er fiel zur Erde, wälzte sich und schäumte. Und er fragte seinen Vater, wie lange ist es her, dass ihm dies geschehen ist? Und er sagte, von Kindheit an. Und oft hat er ihn bald ins Feuer, bald ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Aber wenn du etwas kannst, so hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du etwas kannst? Dem Glaubenden ist alles möglich. Und sogleich schrie der Vater des Kindes und sagte, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als aber Jesus sah, dass eine Volksmenge zusammenläuft, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du stummer und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Und er schrie und zerrte ihn heftig und fuhr aus und er wurde wie tot, so dass die meisten sagten, er ist gestorben. Jesus aber nahm ihn bei der Hand, richtete ihn auf und er stand auf. Und als er nach Hause gegangen war, fragten ihn seine Jünger allein, warum haben wir ihn nicht austreiben können? Und er sprach zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausfahren, als nur durch Gebet. Jesus kommt also von dem Berg der Verklärung in das geistlich dunkle Tal, aber genau da will er seine Kraft deutlich machen. Die Jünger sind, so wie wir auch, in einen geistlichen Kampf hier hineingestellt. Sie sollen den Menschen hier, um den es geht, von einem stummen Geist befreien. Also dieser junge Mann bekommt immer wieder Symptome, wie bei epileptischen Anfällen. Ich weiß nicht, ob ihr schon epileptische Anfälle gesehen habt. Das ist schon relativ heftig. Aber das hier sind keine epileptischen Anfälle. Dahinter steckt ein stummer Geist. Und diese Anfälle kommen vor allen Dingen dann, so haben wir es gelesen, wenn der Mann in der Nähe von Wasser oder Feuer ist. Weil dieser Geist versucht, ihn da hineinzuwerfen, das ist sehr offensichtlich, er will ihn umbringen, so sagt es auch der Text. Ertränken oder verbrennen. Und es ist nur der Geistesgegenwart des Vaters zu verdanken, dass seinem beherzten Eingreifen, dass er unzählige Male seinen Sohn vor dem Tod bewahrt hat. Ich glaube, wir können uns das gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Du wachst morgens auf und du denkst, Hilfe, was wird heute sein? Und wenn du Rauch riechst, ja, da grillt einer oder irgendwas, dann bist du schon mal sehr vorsichtig, weil du weißt, alles gefährlich. Oder du hörst irgend so ein Wasser rauschen, also Urlaub am Meer geht gar nicht. Das ist verzweifelt. Der Vater ist hier verzweifelt, er musste immer auf der Hut sein. Und so wie es Gottes unsichtbare Welt gibt, haben wir gesehen, auf dem Berg, so gibt es natürlich auch die unsichtbare Welt des Teufels. Und die wird auch daran sichtbar wie hier, wenn so ein Geist das Leben eines Menschen fest im Griff hat. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, dass aus einem Menschen eine Stimme redet, von der du weißt, es ist nicht die Stimme des Menschen. Wenn es zum Beispiel auch eine Frau ist und da spricht die Stimme eines Mannes aus dieser Frau. Oder ob du das schon mal erlebt hast, dass ein Mensch mehrere Persönlichkeiten hat, die dann immer wechseln und nach vorne kommen und die ganz andere Stimmen haben. Ich habe sogar mal von einer Person gehört, dass wenn eine bestimmte Persönlichkeit kam, dann haben seine Augenfarbe hat gewechselt. Also wurde dann blau und nicht mehr braun. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes spooky. Also wenn du das schon mal erlebt hast, dann brauchst du das nicht häufiger. Weil du merkst, hier bin ich konfrontiert mit einer ganz, ganz dunklen Welt. Das ist spannend, wenn du so Menschen in der Seelsorge hast. Aber Markus schreibt die Geschichte ja hier nicht auf, um unsere Sensationsgier zu befriedigen. Er betont in Vers 19, dass die Volksmenge und die Schriftgelehrten hier in Gottes Augen eine ungläubige Generation sind. Ja, für die Glaube nicht mehr ist als Beruf oder Tradition, dass sie Gott nicht wirklich glauben. Und dann haben wir eben in Vers 23 die zentrale Aussage, dem Glaubenden ist alles möglich. Also wer Gott vertraut, der kann seine Kraft erleben und den Bösen überwinden. Johannes sagt einmal, der in dir ist, der stärker als der in der Welt ist. Glaubst du das? Wirklich für deinen Alltag? Für die Sünde, die in dein Leben dringen möchte und die dich festhalten möchte, der in dir ist, der ist stärker als der, der in der Welt ist. Entscheidend ist nicht der Glaube. Entscheidend ist ein wenig Glaube. Entscheidend ist der Herr, auf den ich vertrauen darf. Und wenn ich zu Jesus gehöre, dann muss ich Böses in meinem Leben nicht ohnmächtig hinnehmen. Ich darf es mit Gottes Kraft überwinden. Wir sehen hier aber, dass die Jünger bei diesem okkultbesessenen Mann an ihre Grenzen kamen, dass sie ihn offensichtlich nicht von dieser finsteren Macht befreien konnten. Und der Jesus spricht jetzt diesen Geist hier direkt an und er gebietet ihm, fahre von dem Menschen aus, Satz geht sogar weiter, und komme nicht wieder in diesen Menschen hinein. Vielleicht ist das auch eine Vorlage für uns, wenn wir beten können, darum, dass Menschen frei werden, wenn wir wissen, das ist wirklich so eine Macht, die hinter diesem Menschen steht. Denn in der Praxis ist es oft schwierig zu unterscheiden, haben wir es hier mit einem Geist zu tun oder ist es eine seelische Krankheit, die vielleicht sogar noch durch körperliche Ursachen hervorgerufen ist. Das kann alles sein. Vers 21 fragt der Herr Jesus sehr konkret nach, wie lange der junge Mann von diesem Geist beherrscht wird. Das ist auf jeden Fall eine Hilfe zu fragen, sag mal, seit wann tritt denn dieses Phänomen auf? Dass ich hier also nicht zu schnell irgendwelche falschen Schlussfolgerungen ziehe. Ich habe schon ein paar Mal die Erfahrung gemacht, wenn Leute nach übersinnlichen Dingen gestrebt haben, also Gläserrücken, Quia-Brett, Meditation, dann haben sie Geistern ihre Tür geöffnet und die haben sie nicht wieder losgelassen und sie sind dann in der Psychiatrie gelandet. Und deshalb kann ich vor solchen Praktiken nur warnen, lass die Finger davon. Es ist nicht umsonst, wenn du solche Praktiken machst, sondern es kann sein, dass hier einfach Mächte in deinem Leben Zugang finden, wie bei diesem Mann. Wenn natürlich solche Phänomene passieren, wie bei diesem Markus-Menschen hier, dann kannst du davon ausgehen, okay, hier hinter diesen Phänomenen steckt ein Geist. Wir erleben es mit, und wenn man das akustisch lesen wollte, ich glaube, dann würde man sich erschrecken, dieser Stumme beginnt zu schreien. Ja, also da merkst du, da passiert etwas. Und ich kann mir vorstellen, wie er sich auf der Erde hin und her rollt, bis er schließlich wie tot liegen bleibt. Auch hier, wenn du das schon mal gesehen hast, dann musst du das nicht häufiger haben. Auf jeden Fall, der Geist ist weg. Und Jesus hilft diesem Mann, von der Erde aufzustehen. Er gibt ihm die Hand, er hilft diesem Mann auf, der Mann ist frei. Es gibt eine Lehre, die behauptet, hinter deinem Neid, hinter deinem Zorn und deiner Geltungssucht steckt immer ein Geist. Und diesen Geist musst du austreiben und frei bist du. Ich halte diese Lehre für unbiblisch. Heiligung, also werden wie Jesus, ist kein Austreibungsereignis, sondern ein Prozess. Das ist ein Weg. Und deshalb sagt die Bibel immer wieder, legt ab, zieht an. Wie mache ich das? Indem ich glaube, Gott hat mich frei gemacht und indem ich diese Freiheit in Anspruch nehme. Unsere Tochter hat vor kurzem zum Geburtstag einen Brief bekommen von der Bank. Und darin stand, sie soll sich ein Geschenk abholen. Sie hat nicht die normale Reaktion gemacht, ja, also so nach dem Motto, ich lach mir einen ab, was ist denn das für ein Werbegag, da gehe ich doch nicht hin. Sie ist hingegangen und sie hat das Geschenk bekommen. Das war ernst gemeint. Und wenn Gott mir Verheißungen in seinem Wort gibt, wie gehe ich denn damit um? Sage ich, ja, okay, steht drin, alles gut? Oder gehe ich drauf ein und sage, ja, ich bin frei gemacht. Und wenn es dir schwerfällt, darfst du beten wie dieser Markus-Mann, Gott, hilf mir aus meinem Unglauben heraus, der dein Wort für einen Werbegag hält. Die Frage in unserem Text ist nur, was haben eigentlich die Jünger verkehrt gemacht? Der Vater kommt ja mit seinem Sohn zu ihnen und die Jünger konnten ihnen nicht helfen. Der Geist ließ sich auf jeden Fall nicht beeindrucken. Der Jesus verrät uns nur, diese Art von Geist fährt nur durch Gebet aus. Und das ist jetzt die 1-Million-Euro-Frage. Was hat der Herr Jesus mit dieser Antwort gemeint? Denn gebetet haben die Jünger sicher. Warum sagt er das hier so? Ich vermute, kann nur das unterstreichen, ich weiß es nicht, dass Gott einfach sehen will, ob es uns wirklich ernst ist, das, was wir beten, dass diese Person frei wird. Es ist wie bei anderen Dingen auch. Dinge, die uns wichtig sind, die werden wir Gott immer wieder sagen. Damit zeigen wir, das ist mir ernst. So wie diese Witwe, die wir im Neuen Testament kennenlernen, die dem Richter ständig in den Ohren lag. Also es war ihr sehr ernst. Und ich vermute auch, es gibt Geister, die man nicht einfach so wegschicken kann. Gott lässt Wochen, manchmal sogar Monate verstreichen, wenn ich um Befreiung bete. Und damit zeigt Gott mir, du kannst gar nichts tun. Und das zu erkennen, das braucht oft Zeit. Und das ist wertvolle Zeit, weil mir dann klar wird, hier kann nur Gott eingreifen. Hier kann ich selber nichts machen. Und wenn Gott eingreift nach dieser längeren Zeit, dann weiß ich, ich war hier wirklich null beteiligt. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist, dass ich gesagt habe, bitte greif ein. Gott wird seine Ehre, Menschen aus Fängen von Geistern zu befreien, mit niemandem anderen teilen. Erst recht nicht mit mir, wenn ich ein Seelsorger bin, der auf seine eigene Kraft vertraut und der sagt, ich habe da meine Methode oder so. Dann wird Gott mir zeigen, wie weit meine Methode reicht. Und deshalb gibt es möglicherweise Geister, die nach einer längeren Zeit des anhaltenden Gebetes erst gehen, weil Gott sich Zeit lässt, weißt du warum? Damit ich durch das anhaltende Gebet lerne, wie Gott ist. Damit ich Gott besser kennenlerne. Aber wenn Gott schließlich eingreift, wie wir es hier gesehen haben, ist es natürlich spannend, hautnah dabei zu sein und mitzuerleben, Gott gebraucht mich hier, um seine Macht zu zeigen. Diese Art fährt aus durch Gebet, andere Evangelisten setzen noch dahinter, und Fasten. Sehe ich also nicht als einen Tadel des Herrn Jesus, sondern eher als eine Ermutigung nicht aufzugeben, wenn jemand von Geistern beherrscht wird. Erst recht nicht, wenn du merkst, dass Leute andere Wege in ihrem Leben gehen, dann bete weiter, bleib dran im Gebet. Wenn Gott hier sogar diesen Geist brechen kann, dann kann er jemanden auch wieder erreichen, dass er auf den Weg mit Jesus zurückfindet. Der Jesus will mich ermutigen, an seinen Sieg zu glauben, auch wenn ich ihn noch nicht sehe. Und das wünsche ich dir und mir, dass Markus uns heute Morgen wirklich ermutigen konnte, uns von dem Wunsch bestimmen zu lassen. Erlebe Gottes Kraft. Mit der Frage haben wir ja begonnen. Wie erlebe ich Gottes Kraft in meinem Alltag? Und die drei Antworten aus dem Text waren für mich: Erlebe Gottes Kraft, indem du auf Jesus schaust. Der Jesus ist die Kraftquelle, die ich eben in meinem geistlichen Leben brauche. Erlebe Gottes Kraft, indem du schwere Wege annimmst. Das war die zweite Antwort. Gerade eben in diesen Schwierigkeiten wird Gottes Kraft sichtbar und deshalb sollten wir Leiden nicht aus dem Weg gehen, wenn Gott sie in unser Leben hineinlegt. Und das dritte: Erlebe Gottes Kraft, indem du den Bösen überwindest. Auch wenn du vielleicht nie so spezielle Situationen erlebst, wie Markus sie hier beschreibt, du darfst glauben, du darfst damit rechnen, Gott will seinen Sieg und seine Kraft durch und an deinem Leben sichtbar werden lassen. Amen.